Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast-Formats 5 Fragen an das Ehrenamt. Mein Name ist Johannes und ich begrüße euch recht herzlich bei der bereits 6. Folge dieses Formats. Heute zu Gast hatte ich den Christian, er ist ehrenamtlicher Feuerwehrmann und ich habe mich sehr über seine Zusage gefreut, weil jeder kleine Junge wäre gerne mal Feuerwehrmann und deswegen freute ich mich, heute ihm direkt Fragen stellen zu können über sein Hobby, über sein Ehrenamt. In diesem Sinne kommt jetzt das Intro, die Intro-Musik und dann geht es auch direkt los mit dem Podcast Christian, der Feuerwehrmann. Viel Spaß dabei. In diesem Sinne herzlich willkommen Christian. Du bist heute unser Ehrenamtlicher zu Gast in der Show 5 Fragen an das Ehrenamt. Hallo und danke, dass du heute mit dabei bist.
Servus, ich sage auch vielen herzlichen Dank für die Einladung und dass ich da auch zu dem Thema Ehrenamt gefragt werde. Ich möchte mich da dann einfach mal kurz vorstellen. Also ich bin der Christian, bin 31 Jahre alt und ich wohne in Edmundsdorf, das ist ein Stadtteil von Schwandorf. Und das Ehrenamt, über das ich da heute sprechen werde, beziehungsweise über den Verein, das ist eine freiwillige Feuerwehr, und zwar die Freiwillige Feuerwehr Edmundsdorf.
Genau, und bei dem Podcast von meinen 5 Fragen an das Ehrenamt stelle ich ja immer 5 Fragen. Du hast mir die erste Frage schon ein Stück weit vorweggenommen, hast dich ja kurz vorgestellt, dass sich auch die Zuhörer zu Hause kennenlernen. Die zweite Frage ist immer die Tätigkeit bei deinem Ehrenamt. Was machst du genau bei der Feuerwehr Edmundsdorf, Christian?
Also es ist ja so, Feuerwehr unterteilt sich ja immer in einen Feuerwehrverein, der wo so jetzt mal die repräsentativen Aufgaben über hat. Und dann hast ja du die aktive Feuerwehrmannschaft. Bei uns ist es so, im Feuerwehrverein bin ich bei uns seit ein paar Jahren der zweite Vorstand oder als zweiter Vorstand tätig. Und in der aktiven Mannschaft bin ich, wie viele andere eben auch, Feuerwehrmann mit den entsprechenden Ausbildungen. Ich habe auch Weiterbildung oder Ausbildung zum Maschinisten gemacht vor einigen Jahren, damit ich halt dementsprechend Aufgaben im Feuerwehrdienst auch wahrnehmen kann, weil einfach so irgendwas machen ist halt immer ein bisschen schlecht, wie es halt im Berufsleben zum Beispiel auch ist.
Ich muss gleich mal unterbrechen. Ich habe mit der Feuerwehr so gar nichts, also ich bin da nie irgendwie rangeführt worden an das Ehrenamt. Maschinist bedeutet, du kennst dich mit den Feuerwehrfahrzeugen aus oder was ist so die Tätigkeit oder was lernt man als Maschinist?
Also ich sage mal so, was Feuer ist, das lernt ja jeder im Endeffekt von Kindesbeinen an, dass es gefährlich ist, dass es wehtun kann und so. Und die verschiedenen Ausbildungen bei der Feuerwehr gliedern sich so auf, dass man zum Beispiel mit einer Truppmann-Ausbildung, also mittlerweile heißt das Ganze anders, erwirbst du quasi die Grundtätigkeiten und dann gibt es eben Ausbildungen wie die von mir erwähnte Maschinistenausbildung, die spezielle Kenntnisse ausbaut oder für spezielle Sachen berechtigt. Und beim Maschinisten ist es zum Beispiel so, dass wenn jetzt zu einem Einsatz gefahren wird, sei es jetzt ein kleines Feuerwehrauto oder ein großer LKW, da muss zum Einsatz ein Maschinist fahren, sofern verfügbar, weil der Maschinist zum einen die Einweisung auf das Feuerwehrfahrzeug hat und zum einen die Einweisung auf die technischen Geräte. Also ich meine jetzt damit zum Beispiel nicht eine Rettungsschere oder einen Rettungsspreizer, mit der die Feuerwehrleute vorne an einem verunfallten Fahrzeug zum Beispiel rumschneiden, sondern ich meine jetzt zum Beispiel die Feuerlöschpumpe, mit der das Wasser vom Hydranten oder von einem See heraus zum Beispiel übers Fahrzeug an die Einsatzstelle befördert wird oder zum Beispiel das Aggregat, das die Energie für diese Rettungsschere oder den Rettungsspreizer zur Verfügung stellt. Das ist der Maschinist, ne? Der wo auch den Kommandanten dann unterstützt, in Form dessen, dass wenn jetzt ein Feuerwehrmann zum Beispiel die Aufgabe zugeteilt bekommt, du nimmst jetzt, eine Schaufel und verteilst jetzt da vorne Ölbindemittel und so. Und dann ist es ja ab und zu so, gerade wenn das Feuerwehrauto neu ist, dann wissen manche halt oft nicht, wo ist welches Werkzeug. Das nimmt halt der Maschinist dann raus, gibt es aus, dass die arbeiten können. Nach Beendigung des Einsatzes ist der Maschinist aber auch wieder dafür verantwortlich, dass das Fahrzeug wieder komplett bestückt ist, dass jedes Werkzeug wieder an seinem Platz ist, dass alles sicher verstaut ist, nichts rausfallen kann während der Fahrt. Oder wenn zum Beispiel ein Feuerwehrschlauch beim Brandeinsatz oder bei einer Übung kann es ja auch passieren, kaputt geht, dann muss der Maschinist das am Gerätewart melden, dass das zum Beispiel ausgetauscht oder repariert wird, ne?
Okay, die Tätigkeit habe ich jetzt verstanden. Jetzt mal eine andere Frage dahingehend. Wenn man jetzt als Feuerwehrmannschaft ausrückt, dann ist praktisch der Kommandant ist sozusagen der Chef der Gruppe, oder? Und dann hat man den Maschinisten und dann hat man dann die restlichen sind einfach die, haben die einen speziellen Namen, die dann da noch mitfahren? Oder welche Gruppen gibt es überhaupt bei so einem Einsatz?
Ja, ich sag mal so, du hast halt bei Fahrzeug, also bei unser Fahrzeug ist ein sogenanntes TSF, also ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Das ist so ein Mercedes-Sprinterbus ist das. Da finden 6 Personen drin Platz. Zum einen der Maschinist, der auch fährt. Dann hast du vorne rechts am Beifahrersitz einen Kommandanten. Mhm. Oder wenn jetzt ein Kommandant mal nicht Zeit hätte, weil ich meine, wir haben 2 Kommandanten und die gehen natürlich auch beide in die Arbeit. Also es ist halt nicht mehr so wie früher, dass immer jemand da ist. Dann hast du einen, nach Möglichkeit einen Gruppenführer, der auf dem Kommandantenposten sitzt, der einfach die entsprechende Ausbildung hat und auch dann die Verantwortung in dem jeweiligen Einsatz für die jeweilige Gruppe, mit der er unterwegs ist. Ja? Und je höher da die Ausbildung ist, desto mehr Verantwortung hat der. Und ich sage mal, im Fahrzeug selber, es wird halt immer unterschieden nach Trupps. Also Trupps sind ja immer 2 Mann. Und da hast du dann entweder zum Beispiel einen Wassertrupp. Ja, der Wassertrupp ist dafür zuständig, dass er die Wasserversorgung von einem Hydranten zur Pumpe, zum Maschinisten herstellt. Ja, oder aus dem See heraus, der die Schlauchleitung legt. Dann gibt es einen sogenannten Schlauchtrupp, gibt es zum Beispiel, der für den Aufbau der Schlauchstrecke verantwortlich ist. Oder es gibt dann einen sogenannten Angriffstrupp, ja, der steht dann vorne, wenn es jetzt zum Beispiel brennt, am Strahlrohr und löscht. Wobei das je nach Einsatzszenario natürlich auch nochmal ein bisschen unterschieden wird, sage ich jetzt einmal. Ich meine, beim Aufbau ist es generell so, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass halt da jetzt 2 Leute dastehen, die rollen die Schläuche aus und alles und der Angriffstrupp steht vorne mit der Spritze, die auf den Schlauch kommt und wartet. Es packen schon alle mit an und bereiten vor, so ist es jetzt nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Angriffstrupp schon dort steht und löscht, ja, und es wird nochmal eine Schlauchleitung benötigt, dann ist das in erster Linie dieser Schlauchtrupp, der da weiterarbeitet, der noch eine Leitung aufstellt und dann zum Beispiel vom Gruppenführer, vom Kommandanten oder der Kommandant oder der Gruppenführer, das heißt, je nach Einsatzszenario auch Abschnittsleiter, ja, der sagt dann, okay, ihr baut da eine 2. Leitung auf mit dieser und dieser Rohrgröße und stellt euch dann dorthin, postiert euch da und löscht oder schirmt das andere Gebäude zum Beispiel ab, weil durch die Hitzeentwicklung beim Brand als Beispiel können ja auch andere Gebäude anfangen zu brennen, ne?
Klar, man braucht in diesen Extremsituationen halt klare Aufgabenzuweisungen wahrscheinlich, aber die kann man dann halt auch aufweichen und hin und her schieben, die Aufgaben, klar. Ihr kriegt praktisch den Funk, ihr seid zum Beispiel zu Hause oder in der Arbeit, ja. Und dann versucht ihr schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus zu kommen, fahrt's los, werden da die Aufgaben verteilt, weil ich meine, klar, wenn es jetzt brennt, dann ist es klar, aber es gibt ja dann auch zum Beispiel Autounfall oder irgendwelche anderen Szenarien. Müssen ja die Aufgaben wahrscheinlich auch irgendwie immer anders verteilt werden oder von der Größe des Objekts, was brennt oder wann wird eigentlich die Aufgabenverteilung gemacht?
Na, ich sage jetzt mal so, also wenn der Alarm reinkommt über Sirene, was ja so viele Leute hören, gerade am Land draußen ist es ja sehr weit verbreitet oder über Funk weg oder per SMS oder ach, weiß Gott, was es alles gibt, ne? Ja. Dann wird erstmal eingerückt zum Feuerwehrhaus. Jeder kleidet sich ein mit seiner persönlichen Schutzausrüstung, also Stiefel, Hose, Jacke, Helm, Handschuhe. Dann geht's rein ins Feuerwehrauto und dann, wenn alle sitzen, die Türen sicher zu sind, dass keiner rausfällt, weil Sicherheit ist immer das oberste Gebot, dann wird rausgefahren. Und ich sage jetzt mal, es kommt jetzt auch ein bisschen auf die Bauart vom Feuerwehrfahrzeug an. Je größer, desto mehr Plätze und desto einfacher, sage ich jetzt mal, ist dann auch wieder die Aufgabenverteilung, weil in einem großen Feuerwehrauto ist es so, dass zum Beispiel im Passagierraum hinten, sagt man dazu, wo die Mannschaft sitzt, ne, sind zum Beispiel Plätze, die mit Atemschutz ausgerüstet sind, da weiß man dann schon, okay, der und der ist Atemschutzträger, der sitzt da, der kann sich zum Beispiel schon mal fertig machen, wenn es jetzt brennt oder was, ne? Oder wenn diese und jene Person da sitzt, okay, die haben, wenn sie aussteigen, Zugriff auf Schlauchmaterial, die machen den Schlauchtrupp und so weiter. Also so ist es ganz grob. In allererster Linie ist es oft so, es kommt immer ein bisschen aufs Einsatzszenario an. Ja? Also sprich, man steigt ein und man fährt los und ich sage jetzt mal, während man fährt, kriegt man dann vom Kommandanten über ein sogenanntes Alarmfax, weil jedes Feuerwehrhaus oder fast alle Feuerwehrhäuser, es kommt immer ein bisschen auf die Örtlichkeit an, ist mit einem Faxgerät ausgerüstet. Die kriegen dann diese Alarmmeldung von der Leitstelle nochmal per Fax, ja? und von dem Fax liest dann der Kommandant runter, okay, wir müssen jetzt nach Edmundsdorf in die Musterstraße, da haben wir jetzt dieses Szenario und anhand dem wird dann schon mal grob die Aufgaben vorfestgelegt, weil oftmals ist es so, du kommst hin und der Erste, der aussteigt und schaut, ist dann der Kommandant oder Gruppenführer, der macht erstmal ein Bild von der Lage, weil das Problem, oder was heißt Problem, die unsichere Variable in der ganzen Sache ist, wenn jetzt jemand einen Schadensfall hat und die Feuerwehr braucht, ich meine, es ist eine totale Ausnahmesituation, ganz klar, aber die Leute rufen dann an und erzählen dann oft Sachen und nachdem geht die Welt unter und dann kommst du hin und dann hört sich jetzt ein bisschen abwertend an, ist natürlich nicht so gemeint, muss ich ganz klar sagen, naja, aber dann kommt man hin und dann brennt vielleicht nur eine Mülltonne, die im Freien steht, nicht im Gebäude. Ja, und nachdem, wenn dann das Szenario Alarmfax ist, nach der ersten Sichtung klar ist, was los ist, da erfolgt dann eigentlich die konkrete Aufgabeneinteilung. Du bleibst jetzt beim Maschinisten und hilfst ihm bei dem. Du nimmst dir zum Beispiel, wir haben so ein Kleinlöschmittel, also eine sogenannte Kübelspritze, da sind so und so viel Liter Wasser drin. Du nimmst jetzt die mit, gehst vor und fängst schon mal so ein bisschen mit der kleinen Brandbekämpfung an. Ab und zu reicht diese Kübelspritze auch aus, um Feuer zu löschen. Also es ist sehr unterschiedlich und kommt definitiv immer aufs Einsatzszenario an, weil ja nicht alles gleich ist. Ne?
Und wie lange dauert es im Schnitt, dass du von der Sirene, also du hörst die Sirene, wie lange dauert es dann, bis du im Feuerwehrauto sitzt? Gibt es da im Schnitt oder ist es immer unterschiedlich, je nachdem, wo du bist? Oder habt ihr da gewisse, wo ihr sagt, ihr müsst in der Zeit da sein, weil sonst
macht keinen Sinn mehr? Ja, es gibt schon so eine Hilfsfrist. Die Hilfsfrist, die wird ja berechnet von Planungsbüros, von Städten und so weiter. Je nachdem werden ja dann auch Feuerwehrhäuser gebaut oder sind früher gebaut worden. Und innerhalb dieser Hilfsfrist muss quasi gewährleistet sein, dass eine Feuerwehr von ihrem Standort dahin kommt. Wie wir als Feuerwehrleute selber das Feuerwehrhaus erreichen, kommt, wie du gerade vorhin schon mal in deiner Frage erwähnt hast, immer darauf an, wo man sich gerade befindet. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause bin, von mir zu Hause ins Feuerwehrhaus, ich sag mal, ich brauche circa 1,5 bis 2 Minuten und ich halte mich an die Verkehrsregeln, das sei hier gleich erwähnt.
Also du steigst in ein Auto und fährst in 1 bis 2 Minuten wahrscheinlich innerhalb von Edmundsdorf gleich zum Feuerwehrhaus hin.
Ja. Genau, wenn es aber überhaupt zu lange ist, sage ich jetzt mal, weil von der Geografie her, ich muss einen Berg runter und dann eine leichte Linkskurve, eine leichte Rechtskurve, dann stehe ich vom Feuerwehrhaus. Also ich glaube, dass es nicht mal so lange ist.
Ja, und da ist ja jetzt auch nicht so viel Verkehr am Edmundsdorfer Berg, dass man jetzt sagt, man muss da mit 120 durchfahren. Okay, perfekt. Eben. Ja, dann schon mal sehr viele interessante Informationen über euren Alltag. Die dritte Frage ist ja immer, was steht gerade an Projekten an was seid ihr gerade dran? Aber das, glaube ich, können wir bei der Feuerwehr ein bisschen drehen. Kennst du vielleicht irgendwie mal so eine Geschichte von einem Einsatz erzählen oder hast du irgendwie eine Geschichte gerade im Kopf, die die Leute über die Feuerwehr oder über die Feuerwehr Eppmannsdorf interessieren könnte?
Oh, Geschichte über Einsätze. Ich meine, Einsätze gibt es immer viele. Ich greife jetzt mal einen raus, zum Beispiel. Ich kann jetzt leider nicht genau sagen, wie lange es schon her ist. Ich glaube, das war 2010 oder 2011. Das war so ein kleines 100-jähriges Hochwasser, wo die Naab ganz stark und ziemlich schnell angestiegen ist. Und wo dann einige Straßenzüge in Eppmannsdorf unter Wasser gesetzt hat, wobei man dazu sagen muss, dass es dann nicht nur Eppmannsdorf erwischt hat, sondern auch andere Ortsteile wie Dachelhofen, Büchelkühn, also alle, die halt an der Naab sind. Und da war es so, da hat's ja, war Schneeschmelze, es hat dann auch noch stark geregnet und dann ist die Naab über Nacht, also innerhalb von ein paar Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch es war, auf jeden Fall, also ich würde jetzt mal sagen, bestimmt wobei, muss man jetzt wieder vorsichtig sein, aber ich denke mal, bestimmt so 2, 3 Meter oder so vom normalen Flussbett, wie es jetzt drin liegt, ist sie gestiegen. Ja, und hat sich dann über den ganzen Ort ausgebreitet und da ging es eigentlich nachts also am Vortag nachts um 10 schon mal los, weil wir da rausfahren mussten, weil wir haben bei uns ein Pumpwerk im Ort stehen für die Abwässer, wo dann auch Regenwasser und sowas mit reinläuft und da an manchen Stellen im Ort das Wasser schon sich den Weg durch die Gärten gesucht hat und in die städtischen Gullis reingelaufen ist, ist dieses Pumpwerk an seine Grenzen gekommen. Und dadurch, dass das Wasser nicht weggebracht werden konnte, hat sich ein großer Druck aufgebaut. Und wenn die Pumpen ausgeschalten haben, dann hat es immer die Schachtdeckel aus den Kanalschächten gehoben. So, und die Polizei ist dann zwar auch vor Ort gewesen, aber die Polizei hat ja so überhaupt keine Ausrüstung dabei für solche Sachen. Also ist die Feuerwehr alarmiert worden. Und wir sind dann rausgefahren und haben dann vom städtischen Bauhof auch Sandsäcke bekommen und haben diese Schachtdeckel eingeschwert, damit die nicht rausheben, weil man das Pumpwerk so eben nicht außer Betrieb nehmen kann, weil sich sonst das Abwasser zurückstaut. Ja, und dann sind wir nach einer, circa halben Stunde wieder nach Hause. Und dann ging es am darauffolgenden Tag in der Früh um kurz nach 4 Uhr, ist dann wieder per Sirene alarmiert worden. Und da war es dann so, da ist dann die erste Flutwelle, sage ich jetzt mal, ist gekommen und dann ging es als erstes damit los, bestimmte Gebäude zu sichern, wie zum Beispiel das Hammerschloss in Eppmannsdorf, das steht ja direkt an der Naab. Da haben wir dann mit Schalungsbrettern Balkontüren und Kellerfenster und so weiter zugemacht, dass da kein Wasser reinkommt. Und auch damals die Firma Okis Konserven oder die Oberpfälzer Konservenindustrie Schwander, wie sie heißt, die haben wir halt dann eben gesichert, aber das Wasser kam eben dann so schnell, das konnte man nicht aufhalten. Also bis man geschaut hat, ging es rundherum los, dass überall die Keller voll gelaufen sind, weil sich das Wasser natürlich dann durch die Kanäle und so weiter den Weg zurück in die Häuser gesucht hat. Ne? Und der Einsatz ging den ganzen Tag, wobei man natürlich irgendwo machtlos ist gegen diese Wassermassen. Und da hat man halt eben einfach den schwierigen Spagat dann. Und das war damals schon, ein bisschen als Stress zu empfinden, weil man möchte den Leuten helfen. Aber irgendwann kommst du an den Punkt, dass du sagst, okay, ich bringe das Wasser nicht mehr raus und ich kann das Haus, man sagt jetzt dazu, so nicht mehr halten. Ja, und dass man dann hier sagt, okay, wir hören jetzt auf und machen an einer anderen Stelle weiter, wo es mehr Sinn macht, ist halt schon immer schwer, weil jeder Hausbesitzer oder auch Mieter ist ja ganz egal, hier halt sein Eigentum gefährdet sieht und das halt dann schon irgendwo eine sehr schwierige Sache ist, ne? Weil die Leute halt dann einfach schier am Verzweifeln sind, weil du weißt ja nie, wie das Ganze ausgeht, ne?
Den
Krankenhaus im Keller.
Spagat habt ihr ja eigentlich immer, oder? Immer, wenn es auf einen Einsatz fährt, weil natürlich könnt ihr Sachen nur retten, aber es kann ja manchmal dann einfach auch zu spät sein.
Ja, das ist halt immer das Thema. Ich sage jetzt mal, wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, es ist zum Beispiel ein Baum umgestürzt, war jetzt im
Ja.
letzten Winter mit Sturm und Schnee und so weiter immer so eine Sache. Ich meine, da fährt man dann, man nimmt es natürlich ernst, weil Einsatz und Alarm ist Alarm, aber man geht ein bisschen gelassener an die Sache, weil ein Baum, der jetzt über eine Straße gestürzt ist, wo das schon jemand gemeldet hat, also sprich, da stehen Autos davor, die sind erkennbar. Da geht man etwas ruhiger und gelassener an die Sache, als wie wenn es jetzt heißt, es brennt ein Wohnhaus, es sind noch Menschen, es werden noch Menschen im Gebäude vermutet, also Menschen leben in Gefahr. Dann, sag jetzt mal, man hat eine gewisse Anspannung und geht da ganz anders an die Sache ran, aber natürlich immer mit dem wichtigen und auch richtigen Maß an Professionalität, Ruhe und Gelassenheit. Und das zwar deswegen, weil nicht, weil es uns total egal ist, was da rauskommt, ja, sondern einfach, oberste Priorität ist einfach Sicherheit. Und wenn wir anfangen zu hudeln, dann passiert einfach viel zu schnell was. Gerade auf der Anfahrt vom Feuerwehrhaus zu der Einsatzstelle, wo man mit Blaulicht und Martinshorn fährt, weil das oft immer als selbstverständlich gesehen wird. Ja, da kommt ein großes rotes Auto mit Lichtern und Blinklichtern und einer ganz lauten Trompete am Dach. Das hört man, da fährt man zur Seite und sonst was. Aber gerade da passiert eben so viel, weil es eben nicht rechtzeitig wahrgenommen wird. Oder weil der Teilnehmer in dem PKW vor einem oder der von der Seite kommt, einfach unkalkulierbar reagiert und dann passiert eben was. Und gerade das liest man ja so viel in den Zeitungen, dass, oder was heißt viel oft, dass gerade bei den Alarmfahrten vom Gerätehaus zum Einsatz oder auch oft von der Wohn- oder Arbeitsstätte zum Gerätehaus, dass da so viel passiert und das muss einfach nicht sein. Hm?
Das heißt, das höhere Risiko ist eigentlich eher da, dass ihr sicher zum Einsatz kommt, als dann der Einsatz an sich. Kann man das so sagen?
Nein, kommt auch wieder aufs Szenario drauf an. Ne? Weil ich meine, beim Brandeinsatz, natürlich ist bei einem Brandeinsatz derjenige Feuerwehrmann oder diejenige Feuerwehrfrau, die jetzt zum Beispiel bei der Wasserversorgung ist und jetzt, ich sage jetzt mal, einen halben Kilometer entfernt meinetwegen am Hydranten steht, immer etwas sicherer, als wie derjenige Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau, der zum Beispiel mit dem Angriffstrupp unter Atemschutz im Gebäude ist und versucht, Personen zu retten. Also das ist ganz klar. Und das ist auch das Risiko, wenn ich zum Beispiel in einem brennenden Gebäude drin bin, ist natürlich auch höher als wie auf einer Alarmfahrt, weil da das ist ja ein total unkalkulierbares Risiko. Aber was ich einfach damit sagen will, es ist einfach, egal was wir bei der Feuerwehr machen, es ist immer mit einer gewissen Gefahr behaftet. Und es geht damit schon los mit einer, sage ich mal, einem unbedeutenden Fahrfehler bis hin zu einer Unachtsamkeit im Einsatz. Ne? Gerade einfach auch deswegen, weil wir die Örtlichkeiten, wo wir hinfahren, also jetzt bei Privathäusern zum Beispiel, die kennen wir meistens zu 95% nicht, weil klar, wenn es jetzt bei meinen Eltern brennen würde, da könnte ich blind durchs Haus laufen.
Aber wenn ich im Haus brennen, ja.
Wenn ich aber halt jetzt den Nachbarn drei Häuser weiter müsste, ja, okay, Haustür, das weiß ich, aber dann ist es vorbei, ne?
Was also, ist dann da schwierig? Was ist dann da der Hauptteil der Einsätze? Ist es immer meistens mit Feuer oder ist es eher mit Unwetter und umgestürzten Bäumen oder dass man Tiere retten muss, oder was ist da so das meiste bei euch? Oder Verkehrsunfälle?
Also ich sage mal so, der Spruch von der Feuerwehr ist ja retten, schützen, bergen, löschen, also ein breit gefächertes Portfolio, sage ich jetzt mal, was wir anbieten. Wobei sich aber die Aufgaben, mit denen eine Feuerwehr konfrontiert wird, schon geändert haben, sage ich jetzt einmal. Weil es war halt einfach, wenn man jetzt Jahre zurückdenkt, also jetzt nicht so ein, zwei, sondern sagen wir so 30, 40 Jahre, war das Thema Löschen, weil es brennt, schon höher als wie es jetzt ist, wo gerade in den Häusern mit Rauchmelder und so weiter ja und neueren Techniken und Zentralheizung, wo einfach nicht mehr in jeder Stube ein Ofen steht, das ganze Thema alles sich zum Besseren und zum Sicheren gewandelt hat. Ich meine, löschen tun wir deswegen auch noch, aber der Großteil ist eigentlich immer, ich sage jetzt mal, die sogenannte technische Hilfeleistung, und unter die technische Hilfeleistung fällt ja alles Mögliche mit rein, also die Katze vom Baum holen, über den Verkehrsunfall, über die Ölspur bis dazu, dass jemand zum Beispiel in der Wohnung gestürzt ist, die Tür nicht öffnen kann, der Rettungsdienst nicht reinkommt und wir zum Türöffnen dazu gerufen werden. Also gerade die technische Hilfeleistung ist ein sehr breit gefächertes Gebiet, aber Fakt ist, dass der Trend aktuell wirklich vom Feuer, vom Löschen doch sehr stark Richtung technische Hilfeleistung geht.
Oder besser gesagt, menschliche Hilfeleistung, weil irgendwelche Menschen Probleme haben, ja.
Ja.
Das Feuerwehr, weil das Feuer nicht mehr das Problem ist. Okay. Gehen wir mal zu positiveren Themen. Die vierte Frage ist: Was war dein schönster Moment bei der Feuerwehr Edmannsdorf? Kann man
Ja,
da was festhalten?
ist jetzt schwierig, weil einen schönsten Moment gibt es nicht. Also es gibt schon viele schöne Momente, weil wir sind eine klasse Truppe, die zusammenhält, wo jeder für jeden steht. Ja, und wo es auch nicht so ist, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, wo dann einer dasteht und auch stehen gelassen wird. Also so ist es definitiv nicht. Wir halten alle zusammen und ziehen an einem Strang. Schöne Momente, ich würde es jetzt mal aufgliedern auf schöne Momente. Das sind einfach, wenn wir jetzt halt gemeinsam zum Beispiel unsere Übungen abhalten, ja, wo dann einfach, wenn jetzt einer Probleme hat mit irgendwas, was weiß ich sage jetzt mal, Feuerwehr muss ja auch jede Menge knoten können, zum Beispiel, wenn man irgendwas mit einem Seil sichern muss, ne?
Ja.
Ich selber, es gibt auch immer wieder Knoten, wo ich auch selber, und ich bin jetzt doch schon ein paar Jahre dabei, auch immer im Überlegen bin, Mensch, wie ging jetzt der nochmal? Und das sind dann immer die Situationen, wo sich das dann wieder rauskristallisiert, weil dann wieder einer kommt, ach komm, ich zeig's dir nochmal. Ich meine jetzt damit einfach das Miteinander, dass man immer zusammentut, also es arbeitet keiner gegen den anderen, und das ist halt einfach das Schöne, oder wenn man dann irgendwelche Veranstaltungen hat oder zum Beispiel eine Verkehrsabsicherung bei zum Beispiel im St. Martinszug oder was bei uns im Ort von der Pfarrkirche zum Kindergarten, wo du halt einfach auch siehst, entweder die großen Augen der Kinder, weil, ui, da steht ein Feuerwehrauto, ne, oder einfach auch von den Leuten, die sich freuen darüber, dass da unterstützt und abgesichert wird und dass die dann einfach irgendwo rumtappen und jeder machen kann, was er will. Ne? Das sind halt einfach schöne Momente.
Ich habe jetzt nur eine Frage an dich, also bevor wir zur offiziell letzten kommen, die ich mir immer gestellt habe. Wenn Sie ein Feuerwehrfest habt, also ich glaube, ihr habt ja nächstes Jahr wieder großes Feuerwehrfest.
Ja.
Wie ist es dann? Ihr seid ja dann alle am Feuerwehrfest. Gibt es dann welche, die immer noch ausrücken können? Oder wird man dann von einer anderen Feuerwehr unterstützt? Oder die sind ja dann auch teilweise wahrscheinlich zu Gast? Wer ist dann eigentlich im Einsatz, wenn ein Feuerwehrfest ist? Okay.
Ja, also ich sage jetzt mal, da kennt man immer wieder dieses Klischee nicht von der Freiwilligen Feuerwehr, sondern von der Freiwilligen Feierwehr. Na? Ich meine, dass wir natürlich auf unserem eigenen Fest auch ein bisschen feiern werden, das ist klar, aber es ist so, dass immer von der Mannschaft immer wieder Leute da sind, die nüchtern sind, die auf dem Einsatz mitfahren können. Ich meine, gerade bei jetzt im nächsten Jahr, wo wir unser 150-jähriges Feuerwehrfest haben, da, das sprechen wir halt vorher ab. Das wird dann einfach ausgemacht. Okay, pass auf, wer macht was? Wie schaut es aus? Da wird es halt einfach ausgemacht, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es eben so, da die Alarmierung über die Leitstelle in Amberg erfolgt, der alarmiert ja je nach gemeldeter Örtlichkeit die Feuerwehr, die am nächsten dran ist. Und ich meine, wenn es dann einfach wirklich mal so ist, dass es gerade eben nicht geht oder dass man sagt, was weiß ich, das Feuerwehrauto ist kaputt, ist jetzt zum Beispiel auch so ein Fall, dann geht man in den sogenannten Status 6 nicht dienstbereit. Ja, und dann kann man eben nicht alarmiert werden. Und dann werden eben die Feuerwehren, die Nachbarfeuerwehren, die außen rum sind, werden dann mit herangezogen. Aber ich sage jetzt mal, auch wenn jetzt zum Beispiel wie bei uns nächstes Jahr dieses 150-jährige Feuerwehrfest ist, es sind trotzdem immer Leute da, die nüchtern und einsatzbereit sind. Also da gibt es nie irgendwie eine Situation, dass man sagt, okay, wir können nicht ausrücken, weil wir jetzt ein Bier zu viel haben oder so.
Und da merkt man halt einfach auch, wie wichtig den Personen oder dir das Ehrenamt dann ist, dass man sagt, da gibt es eigentlich keine Ausnahme, man hilft immer. Okay, dann die letzte und fünfte Frage ist: Was wünschst du dir, Christian, für die Zukunft des Ehrenamts des Feuerwehrmanns, auch hinsichtlich deiner Feuerwehr in Edmannsdorf?
Ja, also das allererste, was ganz oben auf der Liste steht, ist natürlich immer Nachwuchs, Nachwuchs, Nachwuchs. Aber das glaube ich, haben natürlich auch mehrere Vereine diesen Wunsch, also nicht nur wir. Aber es ist wirklich so in erster Linie immer Nachwuchs. Oder ich meine, es müssen ja nicht nur Junge sein, es kann auch ein Familienvater sein, der sagt, ach du, ich habe mich jetzt da lange nicht für interessiert, aber irgendwie wäre es jetzt doch interessant. es ist jeder gern gesehen. Wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Einfach, dass die Mannschaft wächst, weil dadurch auch der Zusammenhalt in der Mannschaft, im Dorf wächst. Ja, die Leute wachsen zusammen. Soll sich jetzt nicht so anhören, wie alle haben sich lieb, alle haben sich gern, aber es fördert halt einfach die Gemeinschaft. Und ich sag mal so, es ist einfach dadurch das oberste Ziel immer gesichert, weil warum macht man ein Ehrenamt? Man will ja helfen, weil man ja auch immer davon ausgeht, wenn ich ein Problem habe, kommen würden genauso andere kommen und mir helfen. Und das ist eben immer der oberste Antrieb. Und drum, der größte Wunsch ist eigentlich immer, dass Nachwuchs kommt und natürlich, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, dass man immer bei einem, von einem Einsatz, egal was es ist, dass wir gesund und heil wieder nach Hause kommen. Alle. Das sind eigentlich so die größten Wünsche.
Und wenn jetzt halt, gerade einer zuhört, der jetzt halt schon, wir haben es ja gerade gesagt, nicht mehr zur Jugendfeuerwehr zählt, sondern zum Beispiel 20 ist oder 30 ist, wie wäre dann bei euch zum Beispiel der Weg? Also er würde sich einfach bei euch melden und würde dann genauso die notwendigen Trainings bekommen, damit er mit euch ausrücken kann, oder? So
natürlich
dauert so dann ein paar Monate und dann ist man bereit.
Ja, natürlich, so ist es. Also ich meine, er kann sich da melden, entweder beim Kommandanten oder bei eigentlich jedem von unseren Feuerwehrmännern und Frauen, das ist eigentlich total egal, der kann sich bei jedem melden. Ja, und wir verfahren dann in der Regel immer so, wenn wir eine Übung abhalten, dann laden wir natürlich die auch immer gerne dazu ein, dass sie sich das dann auch mal anschauen können, wie läuft das ab. Und wenn jetzt einer sagt, okay, er möchte dazugehen, dann, so wie es überall ist, muss er halt auch einen Beitritts- oder Eintrittsantrag ausfüllen. Ja? Und dann ist das kein Thema, dann ist er dabei. Und dann ist es natürlich so, klar, ich sage jetzt mal Wartezeit dazu, wo es ja sowas nicht ist. Es gibt immer so eine kleine Wartezeit, bis halt wieder Lehrgänge stattfinden, weil da halt immer mehr Leute von verschiedenen Feuerwehren auch zusammenkommen. Die letzten Lehrgänge, da hat man jetzt Gott sei Dank so viele Teilnehmer, das war direkt bei uns selbst am Standort, weil wir eben so viele hatten. Ja. Aber es werden dann auch immer zeitnah Lehrgänge gemacht, damit sich die Leute qualifizieren können, dass sie dann auch Aufgaben in dem Dienst wahrnehmen können und halt auch für das, was auf sie zukommt, gewappnet sind. Ja.
Das heißt, Lehrgänge, da ist eher so auch mehr wahrscheinlich Faktenwissen dabei, aber diese Übungen sind wirklich so Probeeinsätze, oder? Dass man das.
Ja, also die Lehrgänge.
Oder was ist der Unterschied da oder dazwischen?
Naja, bei den Lehrgängen, also ich sage jetzt mal, man kann jetzt nicht sagen, das ist 50% so, 50% so, also es kommt immer auf den Lehrgang an, aber es ist natürlich immer theoretisches Wissen dabei, ohne das geht es nirgends, das ist ja schon immer so. Und diese Unterrichtseinheiten sind immer, egal ob es jetzt ein Funklehrgang ist, ob es dieser grundsätzliche Lehrgang ist für den Truppmann oder ähnliches, es ist nicht nur Theorie, es ist dann auch immer Praxis dabei, wo das Erlernte oder das theoretisch Angeeignete dann auch umgesetzt werden kann, wo auch jeder drankommt, wo auch jeder machen darf. Ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel meinen Maschinistenlehrgang hernehme, ich habe den damals in Trausnitz besucht, weil eben da für den ganzen Landkreis einer war. Ja, und das ja. Waren, boah, muss jetzt lügen, weil ich die genaue Dauer nicht mehr weiß, aber es waren auf jeden Fall zwei Tage oder zwei Abende, besser gesagt, waren reiner Theorieunterricht. Und dann waren zwei Samstage, da hat man Praxisübungen, wo man dann halt wirklich Schlauchstrecken aufgebaut haben, Pumpe hingestellt und wo halt jeder auch probieren konnte, würdest du das so machen oder würdest du das so machen? Ne? Und dann war zum Schluss, das war dann quasi unsere Prüfung, da ist dann ein Übungseinsatz eingeleitet worden, wo wir dann das alles aufgebaut haben, wo es jetzt dann nicht darum ging, dass jetzt einer im Feld steht und mit der Spritze Wasser im Feld verteilt, sondern einfach nur darum, dass jeder von uns seine Pumpe zum Beispiel bedient hat, Schlauchstrecke aufgebaut hat oder sein Equipment, was er halt so braucht, verwaltet hat, einfach um zu sehen, dass das, was man erlernt hat, was man geübt hat, auch umgesetzt werden kann. Aber es ist immer so, jede Übung, jede Schulung, jeder Lehrgang ist immer ein kleiner Teil oder ein etwas größerer Teil Theorie, aber auch immer Praxis. Also bei uns ist das immer eine gesunde Mischung.
Hört sich gut an. Wer jetzt halt Lust hat, zur Feuerwehr Edmundsdorf zu gehen oder zu jeder anderen Feuerwehr in seiner Umgebung, der soll das jetzt gerne tun. das war es eigentlich von meiner Seite für diesen Podcast. An der Stelle auch danke, Christian, dass du mit dabei warst und uns mal so ein bisschen was erzählt hast über das Leben des ehrenamtlichen Feuerwehrmanns. Am Schluss hat immer das Wort der Gast. Also wenn du jetzt noch irgendwas an die Zuhörer wenden willst, dann wäre jetzt die Möglichkeit.
Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Einladung und dass ich mich und mein Ehrenamt, also hauptsächlich mein Ehrenamt hier vorstellen habe können. Und ich möchte hier auch dann nochmal darauf hinweisen oder einfach darum bitten, wer eine freiwillige Feuerwehr bei sich in der Umgebung hat und die unterstützen möchte, tut es. Jeder, der überlegt, könnte ich mir mal anschauen, tut es. Es ist so, dass Leute, die helfen, freiwillig helfen wollen, immer gebraucht werden. Ja, und ich kann es nur immer wieder sagen, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Interesse habt, geht hin, schaut es euch an. Es ist eine super Sache und man tut immer was Gutes und man fühlt sich da super dadurch. Ja, und sind wir mal gespannt, vielleicht kommt der ein oder andere, der es hört, nächstes Jahr mal auf unserem 150-jährigen Feuerwehrfest vorbei. Würde mich freuen, wenn man da doch mal das ein oder andere persönliche Wort wechseln kann.